Heute Morgen saß jemand am Tisch und sagte zu mir, ach, das war ja spannend mit dem Nehemia. Gestern hatte ich mir vorgenommen, ich lese mal eben noch den Rest von Nehemia. Und das wusste ich aber gar nicht, dass das 13 Kapitel sind. Da ist sie dann gescheitert unterwegs. Katrin, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich möchte mit Ihnen heute einen Text lesen, der eigentlich für mich der schönste im ganzen Nehemia-Buch ist, weil das der fröhlichste ist. Aber man muss sich nochmal klar machen, dass die Situation der Menschen, die Nehemia angetroffen hat und die paar, die mit ihm gekommen sind, nicht fröhlich war. Es war ein kleines Häuflein. Es war so viel stecken geblieben. Der zusammengestückelte neue Tempel war nur ein Schatten der alten Größe des Davidstempels, des Salomonstempels. Und die Stadt hatte, eine Mauer in Trümmern. Dann hat Nehemia da ja angesetzt und hat sich von Gott auf das Elend seines Volkes stoßen lassen und ist in diese Stadt gegangen. Und sie haben hoffentlich gespürt, dass in diesen Kapiteln auch so ein leiser geistlicher Aufbruch beschrieben wird. Selbst wenn Nehemia das in der Sprache eines Verwaltungsfachmanns macht, wenn Sie weiterlesen, werden Sie merken, es kommen immer wieder Listen. Also das würde ein Theologe wahrscheinlich nicht machen, aber ich glaube, sie sind nötig. Nun ist nach Monaten harter Arbeit ein großer Meilenstein nötig. Jetzt müsstet ihr mal das hier reinschalten. Genau, hier unten ist das. Ein großer Meilenstein nötig. Wann haben Sie Ihren letzten Meilenstein gefeiert? Meilensteine sind Unterbrechungen, die etwas feiern. Vielleicht ist die Akademikon Ihr Meilenstein in diesem Frühjahr oder in diesem Jahr. Manchmal sind das Grundsteinlegungen. Oder dann das Richtfest. Ich habe das einmal mitgekriegt, der Zimmermann, das war schon sehr eindrucksvoll da oben in seinem schwarzen Gepränge und den Sprüchen, die er konnte. Und der Bauherr musste sich ziemlich anstrengen, mitzuhalten. Das ist oft schon lange vor der Einweihung oder dem Bezug, dass man Zwischenschritte feiert, um zu danken, um das Geschaffte wahrzunehmen, auch um Atem zu schöpfen für die nächste Etappe. Und dies hier, was heute kommt, ist ein Meilenstein für Hören und Feiern. Wie verzehrt man einen Elefanten? Ganz einfach, Stück für Stück. Wie baut man eine verwüstete Gemeinde wieder auf? Ganz einfach, Stück für Stück. So trifft sich der Rest des Volkes Gottes, der da in Israel lebt, um den zwischen den Trümmern Gottes Tora zu hören und den vorläufigen Aufbau der Mauer zu feiern. Martin Buber, der große jüdische Schriftgelehrte, hat das Wort Tora ins Deutsche genial übersetzt als Weisung. Weisung. Dies, was wir hier haben, ist wohl der erste Bericht über einen Synagogengottesdienst, den die Bibel überhaupt hat. Dieser Gottesdienst hat sich in der Zeit des babylonischen Exils entwickelt und ist danach Standard geworden. Genau solch einen Gottesdienst wird Jesus auch in seiner Synagoge mitgefeiert haben. Wir haben Berichte. Und alle christlichen Gottesdienstformen, egal ob sie aus einer Pfingstgemeinde kommen oder aus lutherisch oder aus baptistisch oder reformiert oder was weiß ich, sie haben diese Grundelemente in ihrem Gottesdienst. Am Sonntagmorgen klopft die Mutter an die Zimmertür ihres Sohnes und sagt ihm, du, es ist Zeit aufzustehen, zum Gottesdienst zu gehen. Ich gehe heute Morgen aber nicht zum Gottesdienst, sagt der Sohn. Du musst aber. Nein, das tue ich nicht. Doch, das tust du, sagt die Mutter. Nein, das tue ich nicht. Sie mögen mich nicht und ich mag sie nicht. Sagt er, gib mir zwei gute Gründe, warum ich da hingehen soll. Erstens bist du 55 und zweitens, du bist der Pastor. Sie kennen das auch, manche Gottesdienste sind etwas aus der Form geraten in den letzten 2000 Jahren. Das ist die Freude an Gott schwer zu entdecken. Was lässt diesen Meilenstein anders werden? Weil Gottes Meilensteine Gottes Wort zu Gehör bringen sollen. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Begründungen für ein großes Fest. Die Menschen haben hart gearbeitet, da ist ein Ergebnis erreicht. Jetzt wird gefeiert, weil Gottes Wort lebendig ist und das Leben auf eine unnachahmliche Weise mit Freude füllen kann. Wenn Sie so wollen, haben Sie immer zwei Dinge zusammen. Sie haben Orientierung und Entspannung. Sie haben festen Grund und können Feste feiern. Beides gehört nach der Bibel zusammen, da, wo die Freude an Gott Raum hat. Und ich möchte mit Ihnen heute Morgen vier Elemente aus diesem Meilenstein näher ansehen. Meilensteine, die die Freude an Gott wachsen lassen. Hören, verstehen, trauern und feiern. Fangen wir an mit dem Hören. Das ist der Hunger nach Gott. Man sagt, am Radio oder vor dem Fernseher sammelt sich eine Hörergemeinde. Menschen mit den gleichen Vorlieben hören die gleiche Sendung. Ich bin ein bisschen exotisch, wohne im WDR-Sendegebiet und höre WDR 5. Das ist einer der beiden kleinsten Sender. Samstags nachmittags, ich fahre von irgendeiner Veranstaltung nach Hause, von 3 bis 7 gibt es Kabarett. Ganz wunderbar. Ich kann mich abrollen und amüsieren. Wird auch manchmal die Kirche durchgezogen, Jürgen Becker und so. Andere sagen, wie kannst du samstags nachmittags was anderes als Bundesliga hören? Das ist doch klar, da ist man belegt. Das gibt's garantiert in jedem Sendegebiet. Da habe ich Kollegen, die haben mich darauf gebracht, dass man vielleicht sonntags abends doch auch Fernsehen gucken könnte. Absolute Tatort-Fans. Und sie sagten, du musst unbedingt den aus Münster gucken. Sehr schöne Dialoge. Okay, seitdem gucken wir wenigstens den Münster-Tatort. Einen anderen Kollegen habe ich, der ist auf die Simpsons abonniert. Und einige meiner Konfirmanden früher haben so ähnliche Sendungen geguckt aus der damaligen Zeit, wie das Dschungelcamp. Es ist mir unbegreiflich, aber es gibt's auch. Am Eingang des Hauses der Stille der Jesusbruderschaft in Gnadenthal steht ein großes, überdimensioniertes Ohr, eine Plastik des Künstlers Andreas Felger. Man geht an diesem Ohr vorbei und weiß, hier geht es ums Hören. Also ist hier nicht eine Gemeinde von Fans gemeint, sondern Menschen, die aufmerksam sind. So wie Sie jetzt hier sitzen, sagen, mal gucken, was der aus Nehemia 8 rausholt und was mich davon berührt. Hören meint nicht in Schall und unsere Gehörgänge, also ist jetzt nicht direkt HNO, sondern ist mehr, ist Aufmerksamkeit. Wir haben einige Veranstaltungen im Rheinland, da sitzen hier vorne Gehörlose und die werden, für sie wird übersetzt in ihre Sprache das Gebärden. Das ist spannend, weil das Wort Gottes plötzlich sichtbar wird und die Auslegung. Und die können nicht akustisch hören, aber sie können sehr genau wahrnehmen, aufmerksam teilnehmen in ihrer Sprache. Hören heißt wahrnehmen. Da versammelt sich ein geschrumpftes und deprimiertes Volk, weil sie den Kopf frei kriegen wollen. Weil sie erfahren wollen, was ist vor Gott richtig und was ist falsch. Weil sie sich wieder ausrichten wollen wie eine Magnetnadel auf den Nordpol. Vers 3 heißt in der Lutherbibel, die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch der Tora oder der Weisung gerichtet. Alle Ohren dieselbe Richtung. Das kann man nicht organisieren. Das kann man auch nicht inszenieren. Das ist nicht der Gehorsam, weil die alle vor Esra und Nehemia stramm stehen. Das ist auch keine geschickte Organisation. Das ist auch kein guter Redner. Das ist allein und ausschließlich ein Wirken Gottes, dass Leute aufmerksam werden. Gott schafft diesen Hunger. Natürlich, wir haben schöne Ideen. Sie haben einiges hier auf der Bühne und hoffentlich auch in vielen Seminaren mitbekommen. Wir haben kreative Methoden, um die Bibel und das Volk zu bringen. Vielleicht die Schülerarbeiten, die Studentenarbeit hat da ja tolle Sachen vorgestellt. Vielleicht kommt doch mal wieder ein Jahr der Bibel, ich wäre sofort dabei. Es gibt sehr schöne neue Übersetzungen, welch ein Geschenk. Und ich hoffe, dass Sie zu Hause auch in diesem Wort lesen und Auslegung haben. Aber unsere Sehnsucht nach dem Hören kommt nicht aus Vorlagen, nicht aus Methoden oder Übersetzungen, sondern sie entsteht, wo Gott unseren Hunger wachsen lässt. Hunger nach seinem Reden. Vielleicht auch Neugier. Ich habe vor Jahren überlegt, was ich in meiner Gemeinde, in der ich lebe, als Funktionspfarrer, irgendetwas Ehrenamtliches machen will. Und vor ein paar Jahren habe ich dann eine Suchergruppe angefangen. Ich habe gedacht, ich möchte mit Menschen, für die unsere anderen missionarischen Einstiegspunkte in der Gemeinde schwierig sind. Wir haben Glaubenskurse, wir haben offene Gottesdienste und sowas alles. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist mir zu viel, noch zu viel zu dicht. Vor allen Dingen Männer. Also typischer Fall, die Frau, ich kann mich erinnern, kluge Frau, promovierte Physikerin, Leiterin eines großen Wuppertaler Gymnasiums. Der Mann kam mit und saß also 3-4 Mal im Jahr so da. Nicht ablehnend, nicht aggressiv, aber man merkte so, da sagen die Lieder nicht mit. Und das waren nicht seine Themen in den Gottesdiensten. Er ging mit, weil Conny, er ging bei ihr mal mit und sie auch mal bei ihm. Und dann habe ich mit ihm Gespräch geführt bei einer Party. Er hatte mir eine Frage gestellt, für die sich entschuldigt hat. Und das war eine tolle Frage. Er sagte, kann das sein, dass die ganze Bibel ein einziger Fake ist, den sich jemand so ausgedacht hat? Und ich dachte, wieso hältst du dich für einen Ketzer, wenn du so eine Frage stellst? Du bist Neugieriger, ein Suchender. Traumvorlage. Wir haben dann 3/4 Stunde über die Zuverlässigkeit der biblischen Texte gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Suchergruppe. Und da haben wir uns auf Männer konzentriert, nicht weil Frauen oder gemischte Gruppen das nicht auch könnten, sondern weil ich sagte, das ist so die schwierigste Zielgruppe in unserer Gemeinde jedenfalls. Männer zwischen 30 und 55. Und ich habe jetzt den Namen mit einem Freund zusammen aufgeschrieben und dann haben wir die durchgesprochen und 4 hatten Lust mitzumachen. Und seitdem treffen wir uns. Und das ist eine geistliche Reise. Und wir haben eigentlich nur 2 Regeln. Die eine Regel ist, ihr stellt die Fragen, alle eure Fragen zum großen Bereich Gott, Glaube, Bibel und so weiter. Das ist unser Curriculum. Wir haben also keine Mappe, die wir durcharbeiten, sondern diese Fragen. Und dann habe ich Freiraum und kann dazu was sagen. Und ich sage, die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, ihr nehmt bitte zu jeder Frage, zu jedem Thema die Antwort der Bibel zur Kenntnis. Ihr müsst das nicht glauben, nicht richtig finden, ihr müsst das zur Kenntnis nehmen. Aber ich warne euch vorher, nach meinem Eindruck, nach meiner Erfahrung, macht dieses Wort etwas mit euch. Ha, 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 das wollen wir mal sehen. Aber Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Leute neugierig und offen sind. Sie sind alle inzwischen woanders, in unterschiedlicher Weise bei Gott angekommen oder auch nicht, aber neugierig geworden. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Achso, ja, da habe ich einen kleinen Bericht drüber geschrieben. Da lagen ein paar hinten auf dem kleinen Büchertisch, den ich aufgestellt habe. Da lagen noch ein paar andere Bücher. Wollte ich nur sagen, wenn jemand die mitgenommen hat, es wäre nett, Sie würden sie noch bei mir bezahlen, auch die DVD. Die muss ich nämlich abrechnen. Aber eine Erfahrung mit der Neugier und dem Hunger. Ich habe als Theologe ständig mit Gottes Wort zu tun und ich kämpfe darum, dass ich selber nicht verzwecktes Bibellesen habe. Wenn ich das nicht habe, laufe ich leer. Ich muss ständig irgendeine Auslegung, Bibelarbeiten, Referat machen. So. Und ich möchte, dass Gottes Wort mich selber trifft, ohne dass ich sofort was draus mache. Dann habe ich vor Jahren erlebt, dass mein eigenes Bibellesen leer geworden war. War so eine Routine. Man setzt sich morgens hin, betet, guckt sich den Text an, denkt drüber nach und sagt, ah ja, guckt auf die Uhr und sagt, na gut, 10 Minuten, muss heute reichen zu. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich merkte, ich muss dieses Wort, dieses Brot des Lebens wieder wollen. Ich brauche Hunger, damit ich Appetit habe. Und darum habe ich angefangen, um Hunger auf Gottes Wort zu beten. Und es hat eine Weile gedauert und es ist etwas anders geworden. Ich bekam wieder Erwartungen auf die Bibel. Ich wurde wieder überrascht und getroffen. Wissen Sie, wenn Ihnen dieser Hunger auf diese Speise fehlt, dann ist das ein Armutszeichen eigener Art. Dann fangen Sie an, darum zu beten. Wir brauchen Gottes Geist, der uns auf Gottes Wort aufmerksam macht. In Sprüche 20 heißt es mal, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Nun verlässt hier in Jerusalem ein ganzes Volk die Häuser und die Zimmer, um gemeinsam etwas zu hören, was sie sich selber nicht sagen können. Sie nehmen sich Zeit, sie wollen nicht nur Fast Food. Sie setzen sich in eine große Halle bei warmem Wetter und hören 40 Minuten zu, wenn einer darüber redet. Nicht nur 40 Morgen, sondern vom frühen Morgen bis zum Mittag. Also da sind wir gerade erst dran. Ich verspreche Ihnen heute, wir werden nicht bis zum Mittag durchmachen. Aber was mir daran deutlich wird, wenn Sie in den Gottesdienst gehen oder wenn Sie zu seiner Konferenz kommen und hier sitzen und sagen, bitte lass uns nicht leer nach Hause gehen, dann ist das doch ein Signal an Gott, nicht an mich oder die Veranstalter, sondern an Gott. Dann sitzen Sie und sagen, ich will mehr erfahren. Ich möchte mehr Glaube, Hoffnung und Liebe vertiefen lassen. Und damals baten Sie Esra, den Schriftgelehrten, um Hilfe. Gut, wenn wir Menschen haben, die sich auf die Hintergründe verstehen und Fachwissen haben. Also liest Esra die Weisung Gottes vor Mann und Frau, vor jedem, der zu hören verstand. Jesus hat mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, es waren auch Frauen dabei, nach Lukas 8, Gottes Wort geteilt. Er hat das gemacht in Predigten, er hat das gemacht in Gleichnissen. Er hat viel mit ihnen gesprochen, ein paar Dialoge sind uns berichtet, er hat mit ihnen gebetet, gegessen, wahrscheinlich auch geschlafen und geguckt, wer sorgt heute Abend für die Unterkunft. Jüngerschaft nennen wir das. Das war eine große und lange Lebensschule. Sie durften sein Leben teilen. 12 von ihnen besonders intensiv diese ganze Zeit. Sie durften ihn hören. Sie durften ihn beobachten. Sie durften von ihm lernen. Klaus Douglas hat in einer Auslegung geschrieben, die primäre Berufung eines Jüngers oder einer Jüngeren Jesu ist nicht, etwas für den Meister zu tun, sondern mit ihm zusammen zu sein. In der Jüngerschaft geht es primär um mein Hören, nicht um mein Handeln. Es geht erst einmal nicht darum, etwas für Jesus zu tun, sondern Jesus etwas für sich tun zu lassen. Das haben Jüngerinnen und Jünger Jesu gelernt. Und sie haben gesehen, dass Jesus im ständigen Kontakt mit dem Vater war und dem Versuch entgegengehalten hat, dass der Mensch nicht nur vom Brot oder vom Birchermüsli oder vom Steak oder vom Maultaschen lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dieses Wort Gottes ist anders als unsere Worte. Es schafft aus dem Nichts, sagt die Bibel. Es nährt unsere Seele und es versichert uns die Liebe des Vaters. Jetzt kommen wir zum Verstehen bei diesem Fest. Wir kommen auch noch zum Fest. Verstehen ist für mich sowas wie die DNA der christlichen Gemeinschaft. Die DNA ist eine wunderbare Erfindung des Schöpfers. Ich bin kein Biologe, also ich begebe mich aufs Glatteis. Ich habe so viel verstanden, dass es der genetische Bauplan jedes Lebewesens ist, nach dem sich das Leben formt. Und wenn Sie so wollen, jetzt übernehme ich das mal, ist das gemeinsame Verstehen, das, was wir heute Morgen machen, ein Teil der DNA der christlichen Gemeinschaft. Weil Leben mit Gott, geistliches Leben, braucht, dass Gott redet. Und ohne gemeinsames Verstehen läuft auch mein persönliches Verstehen leer. Sie merken das zum Beispiel daran, dass jede Schriftauslegung Teamarbeit ist. Dafür stehen neben Esra auf jeder Seite die anderen, die das mittragen. Haben Sie es eben gemerkt? Wunderbare alte hebräische Namen. Ich habe schon geguckt, wie meine fantastische Vorleserin sich durch diese Klippen durchwühlt. Wunderbar war das. Wenn Sie jetzt, ja, nur gedacht, wenn Sie jetzt schwanger sind und wissen, es könnte ein Sohn werden, das ist ja 50% wahrscheinlich. Wie wär's mal mit Matitya, Schema oder Semaja statt Alexander oder Friedrich? Ich habe in der Vorbereitung dieser Auslegung viel gelesen. Ich stehe sozusagen auf den Schultern anderer und die stehen wieder mit mir unsichtbar hier vorne. Und da vorne sitzen Moderatoren und da drüben stehen Musizierende, die diesen Vormittag mitgestalten. Alles Teamarbeit. Im gewissen Sinne, ich gehe im Treppenhaus drüben in dem Altbau, in den ersten Stock, da hängen die ganzen schwäbischen Pietisten an der Wand. Ganz, müssen wir mal vorbeigehen, ganz wunderbare Frisuren. Also, mein Favorit im Augenblick ist Oettinger. Das ist eine Ahnengalerie. Wir haben alle irgendwo auch geistliche Ahnen. Das ist Teamarbeit, auch unser geistliches Leben. Esra steht auf einer Kanzel. Die erste Kanzel, die in der Bibel erwähnt wird. Irgend so ein großes Pult. Nicht, um ihn herauszuheben. Die Kanzel macht etwas anderes, auch so ein Rednerpult in der Bühne. Sie schafft Sichtbarkeit, damit man sich beim Hören konzentrieren kann. Und das, was laut wird, das ist nicht Esras Spezialinteresse, sondern Sache der ganzen Gemeinde. Denn der Ausleger und die Hörerinnen und Hörer loben damit gemeinsam Gott, indem sie sich gemeinsam auf sein Wort konzentrieren. Einer liest vor und alle bestätigen das mit ihrem Amen. Wenn Sie nun zu Hause aus einer Gemeinde kommen, wo regelmäßig mit Amen oder Amen oder sonst was geantwortet wird, egal ob das jetzt die lutherische Liturgie ist oder ein charismatischer Gottesdienst, dann ist das was Wunderbares. Weil, wissen Sie, was Amen heißt? Genau, ich nicke und sage, ja, so ist es. Da steckt das hebräische Wort für Glauben, Vertrauen drin. Dem stimme ich zu, dem vertraue ich. Sie stimmen damit zu, sagen, ich mache mir das zu eigen. Sie übertragen es in ihr Leben. Jede Auslegung zielt im Grunde auf dieses gemeinsame Loben. Und das spiegelt sich auch in ihrer Körperhaltung. Ihre Aufmerksamkeit, sie heben ihre Hände, um sich auf Gott auszurichten. Sie neigen sich mit dem Kopf zur Erde in der uralten Geste der Anbetung. Wir haben inzwischen in der großen Familie der Christenheit verschiedene Formen und unterschiedliche Haltungen beim Beten. Die Charismatiker heben ihre Hände, die Katholiken knien, Anglikaner und Orthodoxe stehen, Juden werfen sich nieder und Protestanten sitzen. In meiner Gemeinde, wo ich im Wuppertal bin, werden alle Lieder ganz eisern, auch die, wo es vom Stehen die Rede ist, werden immer im Sitzen gesungen. Herr, auf den Stufen vor deinem Thron sitzen wir und singen dir Lieder, so ist das. Ich gestehe, ich leide etwas unter der Unbeweglichkeit meiner eigenen Gemeinde, weil ich sowieso zu viel sitze, ich bin ein Schreibtischtäter. Egal wie es bei Ihnen üblich ist, schauen Sie, dass Ihre Körperhaltung die Freiheit hat, das zu unterstützen, wie Sie sich Gott zuwenden. Und dann kommt die Vertiefung in Kleingruppen. Die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand an seinem Platz. Stellen sich einfach kleine Gruppen vor, die in Frage und Antwort das Gehörte in ihr Leben umsetzen wollen. Eine uralte Struktur der Gemeinde. Wir denken immer, das kommt aus der Apostelgeschichte vom Pfingsten und der Gemeinde danach. Das ist schon hier bei Nehemia. Die große Gemeinde hört das Wort, in kleinen Gruppen wird es angeeignet und umgesetzt. Gehören Sie auch zu einer gemeindlichen Kleingruppe oder einem SMD-Hauskreis oder so etwas? Dann kennen Sie das. Ich gehe da auch jeden Dienstag hin. Da entsteht Nähe und Vertrauen. Und so war es auch in der ersten christlichen Gemeinde nach Pfingsten, die große Gemeinde einmütig zusammen im Tempel und kleine Gruppen dann in den Privathäusern. Ich möchte gleich mit Ihnen einen ganz kurzen Moment das ausprobieren mit einem Nachbargespräch. Aber zunächst nochmal ein weiteres Wunder. Wir waren ja heute Morgen schon bei den Wundern in Plauen und in Tansania und jetzt gibt es ein Wunder in Jerusalem. Wissen Sie, was das Wunder ist? Das Wunder ist, die Leviten legen das Gehörte so aus, dass jeder es versteht. Das ist doch mal ein Pfingstwunder, oder? Man verstand die Predigt. Auch in vielen Gottesdiensten kein kleines Wunder. Klarheit und Verständlichkeit sind nicht selbstverständlich. Ich gestehe Ihnen, das ist eine heftige Anfrage an uns alle, die wir auslegen. Bekommen unsere Hörerinnen und Hörer die Chance, wirklich auch zu verstehen? Und ich meine jetzt nicht nur die intellektuelle Ebene. Oder dass man ein Wort wie Integrität auch mal übersetzt oder so. Sondern die Mühe ist zu überlegen, was hat es mit dem Leben der Menschen zu tun? Und wir, die wir auslegen, wenn uns das nicht Mühe macht, brauchen wir auch keinen Amen der Zustimmung zu erwarten. Hier wird noch etwas anderes gesagt. Es wurde verständlich, so sagt die Einheitsübersetzung, weil es Abschnitt für Abschnitt ausgelegt wurde. Die Hoffnung für alle hat übersetzt, weil es vom Hebräischen in die Umgangssprache übersetzt wurde, also von Deutsch in Vogtländisch oder wie man das sagen sollte. Damals, weil Aramäisch ein Dialekt ist, die Reichssprache in diesem Teil des Persischen Reiches. Das ist nicht so ganz klar, weil dieses hebräische Wort, was da steht, nur einmal in der Bibel vorkommt. Es gibt 3-4 Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber das Ergebnis ist klar, die Hörer bekamen eine Chance, nachzukommen. Wenn Sie so wollen, greifen hier 2 wichtige Bewegungen ineinander. Die Auslegenden bemühen sich um Verständlichkeit und die Hörenden um Aufmerksamkeit. Das ist auch eine Kunst, bei so einem Temperatur aufmerksam zu bleiben. Vorne redet und redet und redet und redet einer. Und plötzlich merken Sie, du bist seit 5 Minuten weg. Das kenne ich auch. Also, Aufmerksamkeit, das ist Ihr Job. Und ich versuche, verständlich zu bleiben. Verständnisschaffende und Hörwillige. Lassen Sie uns das in den nächsten 4 Minuten mal ausprobieren. Vor Ihnen, neben Ihnen oder hinter Ihnen sitzen andere, die, soweit ich das von hier vorne beobachten kann, auch zugehört haben. Stellen Sie sich mal kurz vor, wenn Sie den Menschen nicht kennen, und dann teilen Sie mal einen Moment eine gute oder wichtige oder schwierige Erfahrung mit dem Wort Gottes, die Sie haben. Etwa Ihren Lieblingsbibelvers, Lieblingsstelle oder einen hilfreichen Zuspruch oder vielleicht auch was Rätselhaftes, wo Sie sagen, verstehe ich bis heute nicht, oder eine gute Erfahrung oder eine Frage. Welche Frage würden Sie Gott stellen, wenn wir einmal vor ihm stehen, oder eine Neugier, die Sie haben? Machen Sie das mal 3 Minuten mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin und tauschen Sie mal eben etwas aus. Und wenn Sie neben jemand sitzen, mit dem Sie diese Frage dauernd sowieso schon betrachtet haben, dann drehen Sie sich doch mal um, gucken mal, wo jemand anders sitzt. Dafür gebe ich Ihnen jetzt 3 Minuten, hoffe, dass Sie dann so diszipliniert sind, wieder hier vorne weiterzumachen. Ja, ich bitte Sie, dass Sie wieder Ihre Aufmerksamkeit zur Kanzel, zum Schriftgelehrten wenden. Der Nehemia und der Esra hatten ja auch Leute, die dann die Gruppengespräche unterbrachen. Wir haben noch 2 Punkte vor uns. Und der 3. von den 4 ist für mich der überraschendste gewesen. Dass auch in dieser Geschichte Tränen fließen und Traurigkeit ausbricht, aber das ist Raum für Ehrlichkeit. Die gehörte Weisung und die Anwendung auf den Alltag haben ja unerwartete Folgen. Die Menschen weinen. Das Wort Gottes hält uns auch einen Spiegel vor. Und es kann zu einer großen Traurigkeit führen über den Abstand zwischen unserem Leben und zwischen Gottes gutem Willen. Wer ehrlich wahrnimmt, was Gottes Gebote wollen, entdeckt, wie sehr sich unser Alltag von Gottes Vorstellungen unterscheidet. Und da treffen sich auch viele Menschen, die gar keine Christen sind, die spüren, dass wir anders handeln könnten, als wir tun. Der Schriftsteller Ödem von Horvath hat das mal in einem seiner Stücke eine Person wunderbar ausdrücken lassen, die Ada in zur schönen Aussicht, die hat gesagt, ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Das kennen viele, auch nicht Christen. Das ahnen wir Christen auch, aber wir können es oft erfolgreich verdrängen. Und dann haben wir eine Latte von Entschuldigungen, ich hatte keine Zeit, ich konnte nicht anders, alle machen das. Oder, da habe ich gerade nicht dran gedacht. Aber dann kommt der Spiegel des Wortes Gottes und ich entdecke meine Lieblosigkeit, meine Ungeduld, meine Gottesferne, meine Lügen, alles ungeschminkt. Und dann wird es Zeit, von den selbstgemachten Illusionen Abschied zu nehmen. Ehrliche Traurigkeit. Ich gratuliere Ihnen, wenn Sie solche Erfahrungen machen. Wenn Sie an den Punkt kommen, wo wir weder Gott noch uns selber etwas vormachen. Ich gratuliere Ihnen, auch wenn Ihnen das weh tut. Mir tut es weh. Und ich gratuliere Ihnen, wenn Sie das aushalten, den Raum dafür freihalten und nicht weglaufen. Paulus beschreibt einmal im 2. Korintherbrief 7 zwei verschiedene Arten von Traurigkeiten. Es ist wichtig, dass man das hört. Er sagt, die Traurigkeit nach dem Willen Gottes, die bewirkt eine Umkehr zum Heil, die niemand bereut. Die Traurigkeit, die die Welt erzeugt, führt aber letzten Endes zum Tod. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Traurigkeiten, die hier gemeint ist. Da machen die Wirkung und der Urheber den Unterschied. Ich muss mich fragen, ist es eine Traurigkeit, die mich in die Arme Gottes treibt? Oder macht sie mich nur nieder? Führt sie bei mir zur ernsthaften Sehnsucht nach Veränderung? Oder lässt sie mich mit mir in meinem Elend allein? Das eine ist der Weg zum Leben, das andere der zum Tod. Das eine ist die Traurigkeit des jüngeren Sohnes, der mit seiner ganzen Lebenskatastrophe und seiner Schuld dem Vater in die offenen Arme läuft. Das andere ist die Hoffnungslosigkeit des Judas, die uns mit unserer Schuld einsam macht. Um nicht nur über persönliche Traurigkeit zu reden, wie gehen Sie mit den Realitäten der Gemeinde Jesu in unserem Land um? Leiden Sie an dem Unterschied zwischen den biblischen Verheißungen und dem mühseligen Alltag? Spüren Sie die kleinen Zahlen und die großen Aufgaben? Wenn jemand von Ihnen aus einer überalterten Gemeinde kommt, dann müssen Sie sich nicht schämen, dass Ihnen das die Traurigkeit ins Herz treibt. Andere kommen aus harten Prozessen, wo man Gebäude aufgeben muss oder Stellen, weil kein Geld mehr da war. Das tut weh. Und diese Trauer braucht Zeit. Wir verabschieden uns damit von falschem Selbstvertrauen, von jahrelangen Versäumnissen und von falschen Prioritäten. Aber Trauern braucht auch ein Ende. Und daran erkennen Sie wieder die gute Leitung von Nehemia. Wo Einzelne, wo eine Gemeinde oder eine ganze Kirche in Trübsal versinkt, braucht es Menschen, die anderen die Verheißungen Gottes groß machen. Wo das Jammern groß ist, muss die Gnade größer gemacht werden. Esra, Nehemia und die anderen Verantwortlichen sagen, Leute, dieser Tag gehört Gott, er ist heilig für Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Gott hat Freude im Sinn. Trübsalblasen ist nicht das Ziel der Wege Gottes. Das Buch Prediger sagt, es gibt eine Zeit für Weinen und eine für Lachen, eine für Klagen und eine für Tanzen. Trauer darf auch wieder in den Hintergrund treten. Deswegen mein letzter Punkt, Gott liebt Partys. Ja, sehen, manchmal kommen ungebetene Gäste, voller Überraschungen. Ich bin bis heute nicht sicher, ob das eine Fotomontage ist oder ein echtes Bild, aber es hat mir gefallen und ich glaube, Gott hat viel Humor. Haben Sie pubertierende Kinder? Darf ich mal fragen, wer unter Ihnen hat so zwischen 11 und 16? Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt einen guten Tipp. Halten Sie die Luther-Übersetzung von Nehemia 8 von Ihren Kindern fern. Denn da heißt es in der Lutherbibel, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Wofür kriegt man fette Speisen und süße Getränke? Ja, oder bei Burger, genau. Fast Food. Also verstecken Sie Nehemia 8 lieber. Oder nehmen die harmlose Hoffnung für alle. Ganz im Ernst, damals waren fettes und süßes absolute Luxusartikel. Völlig andere Situation. Die meisten Menschen der Antike bekamen nicht zu viel Kalorien, sondern waren chronisch unterernährt. Das wissen wir aus Forschungen. Das ganze Jahr über gab es einfaches Brot, ein bisschen Gemüse, Fleisch so gut wie nie und eigentlich immer Wasser. Und Wein war ganz, ganz selten für Feste und für die Wohlhabenden. Aber Gottes Meilensteine brauchen gutes Essen. Leute, also plündert heute mal die Speisekammer. Wenn Sie die Bibel kennen, dann wissen Sie, dass gutes Essen immer wieder durchbricht, wo die Freude an Gott aufkommt. Kommen drei unbekannte Menschen zu Abraham in seinem Zelt, mittags, muss ähnlich gewesen sein wie hier, temperaturmäßig. Und er tischt natürlich das Beste auf, was er hat. Weil er weiß, in Gästen können uns Boten Gottes begegnen. Und Jesus verwandelt auf einer Hochzeit Wasser in Wein, sogar einen sehr guten, schreibt Johannes zur Überraschung mancher Leute. Offensichtlich hatte Jesus nichts gegen Qualität. Bei seinen Speisungen blieben hinterher Körbe über. Erik Werlin hat das ja sehr eindrücklich gespielt. Bei Gott soll niemand hungrig nach Hause gehen. Darf ich mal fragen, planen Sie schon Ihr nächstes Fest? Und sollten Sie auf der Rückfahrt spätestens damit anfangen? Ich hoffe, Sie feiern regelmäßig kleine und große Feste zu Hause. Jetzt fangen die Ersten an zu planen, ja. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber nehmen Sie einen Tipp mit. Wir brauchen diese Meilensteine für die Familien, für die Gemeinden und vielleicht auch gesellschaftlich. Da darf man sich ohne Verpflichtung begegnen. Da soll man schmecken und sehen, wie gut es der Schöpfer mit uns meint. Wir können miteinander reden und lachen, tanzen, spielen, Theater hören und auch eine gute Andacht. Wir haben, als ich in den missionarischen Dienst in der Rheinischen Kirche war, immer so ein bisschen gespottet im Team und sagte, es war wieder eine roter Tee- und Salzstangengemeinde. Kennen Sie die? Das ist der Inbegriff der Gastfreundschaft, dass das Gemeindehaus, liegen keine Tischdecken, nichts, aber es gibt immerhin schon mal Salzstangen und roten Tee. Aber das ist, ehrlich gesagt, gesellschaftlich nicht die Norm für gutes Essen. Ich hoffe, Sie finden genug Anlässe. Wie wäre es, das ist mein Vorschlag, wenn man die Christinnen und Christen an ihren gelungenen Festen erkennt? Nicht an ihrer Verkniffenheit, sondern an ihrer Großzügigkeit. Nicht an ihrer pausenlosen Pflichterfüllung, sondern an ihren gelungenen Pausen. Stellen Sie sich vor, die Leute von außerhalb würden sagen zu unseren Gemeinden, ich verstehe immer noch nicht, was die immer mit Gott wollen, aber du bekommst dort todsicher etwas Gutes vorgesetzt. Und dann würden Menschen in unserer Gastfreundschaft auf die Spur der Güte Gottes kommen. Was macht denn ein gelungenes Essen aus? Ist das die Qualität der Mahlzeit, des Weins, des Biers? Sind das die Gäste? Ist das der Anlass oder die Stimmung? Haben Sie noch Erinnerung? In Nehemia 8 gibt es eine überraschende Zutat. Gebt auch denen etwas ab, die nichts für sich zubereitet haben. Ich übersetze das mal. Holt auch die dazu, die nichts dazu beitragen können. Egal, ob sie die Vorbereitung verpasst haben oder ob sie zu arm sind. Nehmt es auch in Kauf, dass einige das nutzen werden, um sich den Wanst vollzuschlagen. Es ist doch genug für alle da. Jesus rät uns, mach mal ein Fest, wo du nicht die üblichen Verdächtigen einlädst, sondern die Außenseiter. Gut, muss nicht gleich ein Rocker sein, aber gibt ja noch genug andere. Damals waren das Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde. Überlegen Sie doch mal, wer heute die Außenseiter sind. Dann, fährt Jesus in Lukas 14 fort, dann bist du sicher, dass du nicht feierst, um selber etwas davon zu haben. Dann wirst du erfahren, dass Gott dich durch solche Gäste bereichern kann. Ich leite ein großes Ermutigungstreffen in Köln einmal im Jahr, einen Samstag, die Missionale. Einige kennen das ja auch hier, die aus 1 bis 2 Stunden Umkreis um Köln kommen. 21. März 2015, das nächste Mal. Wir haben bei der Missionale ein Problem. Es kommen so viele Jugendliche zu dem Jugendmissionale, dass wir sie fast nicht mehr in die Halle reinkriegen und wir kriegen das auch nicht finanziert. Aber ich denke, das ist ein schönes Problem. Das hätte ich gerne in vielen unserer Gemeinden und Kirchen. Zu viele Jugendliche. Ich vertraue darauf, dass die Erwachsenen und die Spender sagen, das ist es uns wert. Freude an Gott. Ich habe lange Zeit in Wuppertal Schulgottesdienste für eine Grundschule gemacht. Da saßen immer so 80 Dritt- und Viertklässler. Und lange Zeit saß der sehr strenge Konrektor da dabei, der auch Religion unterrichtet hat. Der konnte für Disziplin sorgen. Und dann haben die Kinder am liebsten Ohrwurmlieder gesungen. Und in den 90er Jahren war so ein Renner, ich glaube von Andreas Malessa, auf der Regenbogenstraße. Schönes Lied, wo so Gottes Bundeszeichen, der Regenbogen, mit Gottes Liebe zu Kindern verknüpft wird. Und in einer Strophe heißt es, auf der Regenbogenstraße darf man laut und lustig sein. Der Clou war jetzt, dass man dieses Wort laut, so laut wie möglich brüllt. Also man singt, auf der Regenbogenstraße darf man laut und lustig sein. So. Und dem Rektor, dem war im Gesicht zu sehen, dass ihm diese Lautstärke überhaupt nicht gefiel. Und das hat es erst recht reizvoll gemacht. Denn hier in der Kirche, da hat er nichts zu sagen. Also freuten sich 80 Grundschüler mit aller Kraft auf diese zweite oder dritte Strophe und dieses Wort. Nun muss Freude nicht extra laut werden, um zu wirken, aber sie darf auch mal über die Stränge schlagen. Gott hält das allemal aus und ich glaube, das kann man am besten von Kindern lernen. Freude an Gott ist die Quelle unserer Kraft, sagt Nehemia. Freude an diesem wunderbaren Gott umfasst das Hören und das Verstehen. Und für Akademiker muss ich sagen, verstehen macht nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz und den Bauch. Trauern und Feiern gehört dazu. Freude bekommt einen festen Grund, wo Gott zu Wort kommt. Freude kann feiern, weil in unserem Alltag solche Meilensteine einfach gut sind. Die Australierin Bronnie Ware, eine Krankenschwester, hat 8 Jahre lang Sterbende auf einer Palliativstation begleitet, hat sie gefragt, was haben Sie am meisten bereut? Sie hat ein Buch darüber geschrieben und eines der 5 Versäumnisse, die immer wieder genannt wurden, war, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Wissen Sie, die Freude der Christinnen und Christen ist im Kern Osterfreude. Jesus Christus heißt in Johannes 15, ich gönne euch meine Freude, damit eure Freude vollkommen wird. Das heißt, er hat unsere Freude mit seinem Leben als kommender Auferstehender verknüpft. Ich sage gerne, ich bin ein Beutegut dieses Auferstandenen. Er hat mich der Sünde, dem Tod und dem Teufel aus den Händen gerissen. Ich bin ein Beschenkter und Befreiter dieses Freudenmeisters und er lädt uns von jenseits des Grabes an seine Festtafel. Dann ist auch die Passionszeit kein Rätsel mehr, als ob der Ausgang noch offen wäre. Dann wird ein ganzes Jahr von Advent bis zum Ewigkeitssonntag ein Weg zur Freude, an dem auch Leid und Trauer ihren Platz haben, ohne die Zukunft und die Freude verhindern zu können. Herzlichen Dank fürs Zuhören.